ARD Sounds.
80%, das ist die Zahl der Woche, die am Montag im Kanzleramt gefallen ist.
Ist der Wunsch von Präsident Charras gewesen, sollen rund 80% der in Deutschland jetzt sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren.
Der syrische Übergangspräsident al-Charras war zu Gast in Berlin und seitdem wird über die Rückkehr von syrischen Flüchtlingen gesprochen. Und es ist mal wieder Zeit für eine Gesundheitsreform. Doch kaum liegen erste Vorschläge dafür auf dem Tisch, wird schon wieder alles zerredet. Was kommt und was eher nicht? Das klären wir heute bei Berlin Code, eurem Politikentschlüsselungspodcast bei ARD Sounds. Ich bin Linda Zervakis und wir zeichnen diese Folge am Donnerstagnachmittag auf. Und bei mir sind die Hauptstadtkorrespondenten Tina Handel und Uwe Berndt, zwei, die schon genug Reformen erlebt haben, um sich nicht mehr überraschen zu lassen und die auch bei März 80% Aussage ruhig bleiben, kann man so sagen. Schön, dass ihr da seid, ne?
Ganz ruhig, guten Tag.
Ganz ruhig, genau. Hallo Linda.
Ja, dreimal in der Woche ist in Berlin Regierungspressekonferenz. Da sitzt dann der Regierungssprecher vorn und muss quasi den Bundeskanzler erklären. Und diesmal tut sich Stefan Cornelius besonders schwer.
Ich werde nun keine Textexegese betreiben, welche Worte der Kanzler und welche der Präsident gesagt hat. Das gehört sich nicht und befriedigt nur ein oberflächliches Interesse an einem Scheinkonflikt, der keiner ist.
Textexegese, muss ich sagen, lange nicht mehr gehört. Dieses Wort, ziemlich kompliziert, heißt aber im Grunde einen Text Wort für Wort auseinandernehmen und ganz genau analysieren. Keine Panik, wollen wir hier auf keinen Fall machen. Wir dekodieren und fragen uns deshalb, wer hat was gesagt und wie hat er es vielleicht gemeint? Also, was ist da los, Tina?
Ja, diese Sätze vom Regierungssprecher, die sind vom Mittwoch und das ist eigentlich der Versuch, etwas einzufangen, was am Montag losging. Also am Montag, großer Bahnhof in Berlin, Antrittsbesuch des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Charras heißt er. Und vieles an diesem Besuch war durchaus erwartbar. Das übliche Handshakes, roter Teppich am Kanzleramt. Man geht hoch auf den Balkon des Kanzleramts, da dürfen die Kameras noch dabei sein, quatscht da kurz. Danach gibt es üblicherweise dann ein internes Gespräch, da sind die Kameras nicht dabei. Und danach gibt man zusammen eine Pressekonferenz. Das ist so das Standardprogramm. Und dann war aber auch vieles nicht ganz so normal. Also zum Beispiel, das ist ein Präsident, der früher mal als Terrorist gesucht wurde, muss man auch nochmal dazu sagen. Und vor allem die Pressekonferenz der beiden, die war bemerkenswert, weil nämlich total viele Fragezeichen entstanden sind. Da wurden nämlich beide dazu gefragt von einem Journalisten, was ist eigentlich der Plan für die vielen syrischen Geflüchteten hier in Deutschland? Und da hat erst al-Charras geantwortet und ist viel auf die Zerstörung in Syrien eingegangen. Und dann hat Merz geantwortet mit dieser Aussage, die wir am Anfang gehört haben auch schon.
Also die 80%. Also im Grunde genommen ging es darum, wann kehren Syrerinnen und Syrer zurück und wie viele kehren zurück? Wir können ja noch mal hören, was Friedrich Merz geantwortet hat.
In der längeren Perspektive der nächsten 3 Jahre, das sind auch ist der Wunsch von Präsident Charras gewesen, sollen rund 80% der in Deutschland jetzt sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren.
Also es geht um 80% in 3 Jahren. Ist das jetzt eine offizielle Ansage, Uwe?
Also na klar, wenn der Bundeskanzler das in einer offiziellen Pressekonferenz sagt, dann ist das eine offizielle Ansage. Offizieller geht es gar nicht. Und mit so einer Aussage hatte in dem Augenblick auch niemand gerechnet. Denn eigentlich spielte das Thema Migration in den letzten Wochen kaum eine Rolle. Wir haben ja diskutiert über die vielen Reformen, die anstehen, Gesundheit, Rente und so weiter. Also kein Wunder, dass sich die Nachrichtenagenturen dann sofort das als Eilmeldung rausgebracht haben und dann stürzen sich alle drauf und plötzlich ist ein ganz neues Thema da.
Und man muss auch sagen, es gab ja ein offizielles Dokument nach dem Treffen, nämlich einen gemeinsamen Aktionsplan, was sich Deutschland und Syrien genau zusammen vornehmen. Und da ist kein Wort da drin zu finden von diesen 80%. Also er hat das wirklich nur auf Nachfrage eines Journalisten gesagt.
Und wie hat dann die Bundesregierung drauf reagiert? War die auch ein bisschen ja, verwundert oder wie ist es
ja,
angekommen?
Also wir wissen, dass andere Regierungsmitglieder da sehr überrascht waren, dass Merz erstens so eine Zahl nennt und dann noch so einen konkreten Zeithorizont, 3 Jahre. Man kann also davon ausgehen, dass das überhaupt nicht abgesprochen war. Und sie haben dann auch gemerkt, welche Welle das Ganze lostritt. Und dann gab es am Dienstag etwas recht Ungewöhnliches, nämlich eine Mail aus dem Bundeskanzleramt, mit der nochmal ein Satz von Friedrich Merz nachgeschickt wurde. Also wie man das jetzt zu verstehen hat diesen Montag. Ich kann den Satz mal vorlesen. Der lautet, die Zahl von 80% Rückkehrern innerhalb von 3 Jahren hat der syrische Präsident genannt. Wir haben diese Zahl zur Kenntnis genommen, sind uns aber der Dimension der Aufgabe bewusst. Also das schiebt das ganze Ziel.
Okay, war's nicht.
Ja, genau. Ein bisschen wie im Sandkasten. Ja. Der hat das böse Wort gesagt.
Ja, aber das Interessante ist ja tatsächlich, die Geschichte hat quasi ja nochmal eine besondere Wendung bekommen, weil der syrische Präsident ist von Berlin weiter nach London geflogen und dort wird er nochmal auf diese Zahl angesprochen. Und seine Antwort klingt da so.
Nicht ich habe das so gesagt, es wurde mir zugeschrieben. Es war der Herr Bundeskanzler, der dies während eines Gesprächs sagte. Ich sagte lediglich, dass die Rückkehr der Flüchtlinge direkt mit dem Wiederaufbau Syriens verknüpft ist. Wenn diese Bedingungen zusammenkommen und gut umgesetzt werden, dann garantiere ich, dass 80% der Menschen in ihr Land nach Syrien zurückkehren werden.
Also, bin jetzt durcheinander. War es jetzt der Bundeskanzler, der die Zahl ins Spiel gebracht hat oder doch nicht? Oder doch der syrische Präsident? Wie ist das alles einzuordnen?
Also es ist schon bemerkenswert, so auf diplomatischem Parkett sich gegenseitig eine Aussage zuzuschieben. Ich würde sagen, wir waren alle bei dem internen Gespräch nicht dabei. Wir wissen auch nicht, was da vielleicht in der Übersetzung passiert ist. Deshalb wissen wir nicht ganz genau, wer dort diese Idee zuerst aufgebracht hat. Ich finde spannend daran, dass beide nicht Ideengeber dieser 80% gewesen sein wollen, aber beide ja eigentlich es gut fänden, wenn möglichst viele zurückgehen. Und eigentlich ist doch so, wenn man was gut findet, dann will man selber die Idee gehabt haben. Warum will sie in dem Fall keiner gehabt haben? Finde ich irgendwie paradox. Und ich glaube, was da so mitschwingt, ist eigentlich für beide Seiten, dass Menschen auch eine Art Druckmittel sind. Nur das will man vielleicht nicht so sagen. Und es ist ja schon so, Al-Sharra möchte möglichst viel Unterstützung beim Wiederaufbau bekommen. Und dafür ist eben auch ein Druckmittel zu sagen, wenn ihr wollt, dass möglichst viele Menschen zurückkommen nach Syrien, dann helft uns bei den Krankenhäusern, bei der Energieversorgung, das alles wieder herzurichten. Bitte Deutschland, wir brauchen euch da als Partner. Also das ist vielleicht da sein Druckmittel. Und Merz möchte ja vor allem, das hat er auch immer wieder betont am Montag, dass vor allem die Straftäter zurückgehen und die, die sich nicht integriert haben, die keine Arbeit haben, da sollen die Zahlen möglichst hoch sein. Und deshalb hat er da eben auch ein Interesse, über seine Ziele zu sprechen und das rauszuhauen. Und was hier aber unausgesprochen bleibt, finde ich, dass beide Länder natürlich doch eigentlich dieselben Leute gern behalten wollen. Für sich, nämlich die gut Ausgebildeten, von denen man auch so gerne spricht, von den Ärzten und Ingenieuren und so weiter. Und da ist es auch so, dass Al-Sharra sogar gesagt hat, jetzt mehrfach, er kann sich sogar vorstellen, vielleicht baut man eine Art Kreislauf auf, so hat er das formuliert.
Das heißt?
Das klingt für mich wie so ein Programm, wo man sich vorstellen kann, dass vielleicht Syrer, die hier in Deutschland jetzt leben, eine gute Ausbildung haben, vielleicht zeitweise nach Syrien gehen oder in irgendeinem Projekt mithelfen beim Wiederaufbau, aber vielleicht nicht dauerhaft nach Syrien gehen. Und vielleicht kommt man so auch auf besonders hohe Zahlen. Also das hat er wirklich als Idee in den Raum geworfen.
Da haben ja bestimmt die Betroffenen auch total viel Lust zu, zwischen den Ländern immer wieder zu pendeln. Also das heißt, es ist eher wie so eine Bedingung gemeint, also kein konkreter Plan.
Also Fakt ist, viele Syrer wollen ja auch zurück in ihre Heimat, aber sie warten noch ab, weil die Sicherheitslage halt auch sehr wackelig ist. Auch dem Übergangspräsidenten Al-Sharra trauen halt längst nicht alle über den Weg. Bisher sind nur etwa 5000 Personen freiwillig zurückgekehrt. Die bekommen 200 € Reisezuschuss und 1000 € für den Neuanfang. Damit kommt man natürlich nicht so weit, schon gar nicht, wenn vielleicht zu Hause das Haus zerstört ist im Rahmen des Bürgerkrieges, wenn man völlig neu anfangen muss. Andere Länder zahlen deutlich mehr an Unterstützung für freiwillige Rückkehrer. Also das ist auch so ein Punkt, über den man dann reden muss.
Und um nochmal auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, also beide sind interessiert, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, an den Guten. Und Wirtschaftswissenschaftler warnen ja sogar davor, dass es ja quasi auch schlecht für unsere Wirtschaft wäre, wenn so viele Menschen nach Syrien zurückgehen würden. Hören wir mal rein, was da zum Beispiel Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut sagt.
Wenn wir in diesem Umfang Menschen zurückführen würden, würde das dem Produktionspotenzial einen weiteren Dämpfer verpassen. Ein Großteil derer sind ja in den Arbeitsmarkt integriert und insofern hätte das Potenzialeffekte.
Übersetzt heißt das ganz einfach, viele von ihnen arbeiten inzwischen hier und wenn sie gehen, fehlen Arbeitskräfte und das bremst die Wirtschaft. Wo würde man das als erstes merken? Also in welchen Jobs fehlen dann plötzlich Leute, Uwe?
Also es gibt etwa 300.000 Syrer, die in Deutschland arbeiten. Manche sind selbstständig, zum Beispiel mit Restaurants oder Ähnlichem. Etwa 250.000 sind festangestellt und zahlen auch in unsere Sozialkassen ein. Das heißt, damit stabilisieren auch die unsere öffentlichen Kassen, das Gesundheitssystem, über das wir gleich noch reden. Und alle, die in Mangelberufen arbeiten, die werden wir natürlich zuerst vermissen. Krankenpfleger zum Beispiel, aber auch im Niedriglohnbereich, Küchenhilfe, Reinigung, in Hotels und so weiter. Also das wird dann schon zu spüren sein, wenn 250.000 Leute gehen würden.
Was sagen denn Migrationsforscher? Halten Sie diese Zahl von 80% überhaupt für realistisch?
Also eigentlich für kaum umsetzbar. Es fehlen ja auch komplett Maßnahmen, die dahinterlegt sein könnten, wie man das umsetzen will. Jetzt der neue Dreijahresplan von März oder so ähnlich. Es sind derzeit 900.000 Syrer in Deutschland und wenn man das jetzt runterrechnet, dann wären das ja ungefähr 720.000 Menschen, die da gehen könnten. Davon kann man viele schon gar nicht einfach so in Anführungszeichen loswerden, weil sie einen Aufenthaltstitel haben oder weil sie eine Arbeit haben. Also am Ende läuft es aber trotzdem auf ziemlich viele Leute jedes Jahr hinaus und das kann man sich kaum vorstellen, weil eben bislang, du hast es gesagt, ja auch ganz wenige freiwillig überhaupt zurückgegangen sind. Vielleicht so 5.000 Straftäter, die man geschafft hat abzuschieben, sind auch nur sehr wenige, eher so einstelliger Bereich. Also das jetzt innerhalb von ganz kurzer Zeit hochzuskalieren, das ist eigentlich nicht vorstellbar.
Und was ich ja auch ein bisschen verwirrend finde, ist, wenn ja eigentlich klar ist, dass es schlecht ist für die Wirtschaft und ohnehin auch wenig realistisch ist, warum sagt der Kanzler dann sowas? Ja.
Das ist halt ein typischer Merz-Satz, der vielleicht in dem Moment nicht so ganz zu Ende gedacht war. Olaf Scholz war halt genau das Gegenteil. Ne? Wir nannten ihn den Scholzomat, weil er auf solche Fragen immer irgendwas geredet hat, bis alle eingeschlafen waren. Eigentlich ist mir ein Kanzler wesentlich lieber, der auch Klartext spricht, über den man sich auch mal ärgern kann, wo man weiß, woran man ist. Aber bei Friedrich Merz geht das halt mit dem Klartext auch manchmal schief. Also vielleicht bräuchte der auch da einfach mehr Unterstützung in so Situationen. Also so Referenten geben ja eigentlich ihrem Chef gerne so einen Sprechzettel. Das ist so ein Begriff, der intern bekannt ist. Da schreiben die persönlichen Mitarbeiter genau auf, das und das und das sind bei dieser Pressekonferenz die wichtigsten Zahlen, die müssen stimmen, das und das sind die wichtigsten Argumente. Und dann ist der Chef gut gebrieft und kann die Informationen rüberbringen. Und bei Merz merkt man halt, da geht es kommunikativ immer genau dann schief, wenn so ein Sprechzettel nicht griffbereit ist.
Also er hat ja dieses Statement gemacht und wir haben ja vorhin gesagt, auf Nachfrage eines Journalisten kommt er dann mit dieser Zahl um die Ecke. Also da hat er dann einfach mal frei losgelegt.
Ja, und das ist doch eigentlich auch wenig klug, so eine Zahl in den Raum zu stellen, also 80% und dann auch noch in 3 Jahren, das kann ihm doch eigentlich immer nur auf die Füße fallen, oder?
Das ist maximal ungeschickt, weil man natürlich genau nach 3 Jahren, zufällig werden wir da einen Wahlkampf haben, wenn man dann diese Zahl noch hätte und sagen 80%, guck mal, es sind nur 12%, das wäre natürlich ein wunderbares Wahlkampfthema, mit dem man ihn vor sich hertreiben kann. Deshalb eben dieser Versuch oder diese Maßnahme diese Woche, das einfach zurückzuziehen und sagen, ja, es wird eine signifikante Größe sein, damit diese Zahl 80, die vergessen wir heute. Nie wieder werden wir das Wort 80 sagen.
Okay, oh Gott. Tina, wie gehen denn andere Länder mit dem Thema syrische Flüchtlinge um? Du warst gerade mit der Bundesentwicklungsministerin Rim Alabali Radovan in der Region unterwegs, unter anderem im Nachbarland von Syrien in Jordanien. Hat euch diese März-Aussage auch bis dorthin verfolgt?
Ja, durchaus, denn es ist so, dass Jordanien und Deutschland eins gemeinsam haben. Auch in Jordanien leben rund 1 Million syrische Flüchtlinge. Und generell ist es so, dass das ganze Land sehr viele Flüchtlinge aufgenommen hat, also auch noch Palästinenser und andere. Rund 1/3 der Bevölkerung dort besteht aus Flüchtlingen, also doch eine ganz andere Hausnummer als hier in Deutschland. Und es sind aus vielen Ländern welche zurückgegangen, nach Syrien auch, aus Jordanien, aus der Türkei und so weiter. Die sind durchaus zurückgegangen. Aber es gab dann Gespräche vor Ort mit der jordanischen Regierung, wo die Entwicklungsministerin erfahren hat, also die jordanische Regierung geht davon aus, die jetzt hier sind, die Syrer, von denen gehen nicht mehr viele noch zurück. Wir müssen uns eher darauf einstellen, dass wir sie weiter hier bei uns im Land versorgen müssen. Und wenn sie bleiben, dann merken sie aber auch, sind sie total an der Belastungsgrenze. Und sie haben dann eigentlich eher die Botschaft gesendet, wir brauchen jetzt mehr Unterstützung, um die Flüchtlinge, die hier sind, also die sozusagen in der Region geblieben sind, in Nachbarländern, um die überhaupt zu versorgen. Wasserknappheit ist ein ganz großes Thema. Es gibt nicht genug Trinkwasser für alle dort. Da gibt es ein neues deutsch-jordanisches Projekt für eine Entsalzungsanlage zum Beispiel. Wir waren in einem Familienzentrum, wo man gesehen hat, auch die Kinder dieser syrischen Flüchtlingsfamilien, die haben oft keine gute Betreuung, keine guten Bildungsangebote. Um solche Themen ging es da. Also es wird immer schwieriger in diesen Ländern, weil viele andere Länder ihre Entwicklungsgelder zurückfahren, aber auch wegen des Iran-Krieges. Das haben wir auch gemerkt. Die wirtschaftliche Lage dort wird schwieriger. Auch das trägt dazu bei, dass diese Staaten nicht mehr in der Lage sind, syrische Flüchtlinge zu versorgen. Und ein bisschen war das, was man mitnehmen kann von dieser Reise. Und die Entwicklungsministerin hat auch gesagt, sie wird das so im Kabinett berichten. Also vielleicht hat es Merz auch inzwischen dann erfahren. Ein bisschen war das, was man mitnehmen konnte. Wir diskutieren hier total viel darüber, wie viel gehen denn jetzt zurück und nennen da Zahlen. Und vielleicht übersehen wir aber, was dort in der Region gerade für neue Fluchtgründe auch entstehen.
Mhm. Welche sind das? Was ist da hauptsächlich das Problem?
Also einmal sind es die Flüchtlinge, die jetzt schon da sind, die immer schlechter versorgt werden können, von denen viele in Camps leben, wo die Frage ist, bleiben die denn dort oder ziehen die womöglich weiter? Und der nächste große Punkt ist natürlich einfach der Iran-Krieg und die Sorge, dass andere Länder reingezogen werden, zum Beispiel der Irak. Da gibt es große Sorgen. Und wenn wirklich irgendwann die USA dort Bodentruppen einsetzen, dann könnte das so eskalieren, dass wirklich große neue Migrationsbewegungen entstehen.
Und dann reden wir heute über einen Job in der Bundesregierung, der es wirklich in sich hat. Gesundheitsminister. Warum ist der eigentlich so schwer? Gesundheitsminister ist immer Torte im Gesicht. Diesen Satz soll Ulla Schmidt gesagt haben, wird zumindest erzählt. Die ist von der SPD und war selbst 8 Jahre lang Gesundheitsministerin. Und das mit der Torte beschreibt ganz gut das Problem, das wohl alle Gesundheitsminister kennen.
Es gab immer einen Riesendruck von den Lobbygruppen im System.
Die Lobby erzielt Wirkung in die Fraktionen, in die Parteien hinein.
Ja, zumindest ist klar, dass man als Gesundheitsminister bei jeder seiner Entscheidungen kritisiert wird von irgendeiner Gruppe.
Alle haben Angst in diesem System.
Die gute medizinische Versorgung für 82 Millionen Menschen. Und hinter diesem Ziel müssen alle Lobbyinteressen zurücktreten.
Ich setze darauf, dass es dem deutschen Gesundheitswesen nicht gut tut, wenn alle weiterhin in den Gräben, die sie sich seit Jahrzehnten gegraben haben, sitzen bleiben und direkt von vornherein mit großen Kanonen schießen.
Na, habt ihr sie alle erkannt? Wen habt ihr alles erkannt?
Also diese näselnde Stimme von Ulla Schmidt, die würde ich natürlich
aus Aachen, natürlich. Ja, klar. Lauterbach haben wir natürlich noch im Ohr, ja. Logisch. Ja. Horst Seehofer war auch mal Gesundheitsminister, lange her.
Es haben sich viele versucht in dem Job.
Ja, dann hatten wir noch
Philipp Rösler, FDP damals. Ja, absolut. Der ist inzwischen längst raus aus der Politik, lebt in der Schweiz. Und wer war da noch? Andrea Fischer von den Grünen.
Genau, ganz zum Schluss war die da. Also 5 Minister, 4 Parteien, ein Problem, kann man so zusammenfassen.
Und man hört genau, seit 20 Jahren, seit 20 Jahren haben sie die gleichen Probleme wie heute.
Ja, aber länger. Aber was heißt das? Heißt es am Ende, Reformen kannst du vergessen?
Naja, die letzte wirklich große Gesundheitsreform, die war 2007. Ulla Schmidt, SPD. Karl Lauterbach war auch eifrig, muss man zugestehen. Der hatte am Schluss, irgendwie hatte man das Gefühl, dem fällt jede Woche ein neuer Gesetzesentwurf ein. Aber der hatte dann das Problem, dass das Ampelaus dazwischen kam. Und sehr viele Gesetze, die fast fertig waren, dann am Schluss in der Tonne gelandet sind. Und genau das ist der Grund, warum jetzt der Druck so riesig groß ist. Also letztlich ist Gesundheitspolitik so ziemlich das gefährlichste politische Haifischbecken, das es gibt, weil einfach sehr viele mächtige Akteure mitmischen und es geht um unglaublich viel Geld. 1 Milliarde am Tag geben wir für die gesetzlichen Krankenkassen aus. Also das ist schon enorm. Und deshalb natürlich auch der große Kampf um die großen Fische.
Okay, jetzt versucht sich Nina Wagen von der CDU an diesem Amt. Die ist die aktuelle Gesundheitsministerin. Und auch sie ahnt schon, dass das alles nicht so ganz einfach wird.
Natürlich wird es Diskussionen geben. Das ist ja auch gut so, ist ja auch richtig so. Aber ich würde mich freuen, wenn wir jetzt zumindest einige Tage uns mal damit zurückhalten könnten, Dinge von vornherein auszuschließen.
Ja, Nina Wagen hat das auch am Montag gesagt auf einer Pressekonferenz. Da ging es, Überraschung, mal wieder um eine große Reform. Und warum ist die jetzt nötig?
Den gesetzlichen Krankenkassen steht das Wasser halt bis zum Hals. Die haben zwar sehr viel Geld, aber die Kosten steigen doppelt so schnell wie die Einnahmen. Und da geht diese Schere seit Jahren immer weiter auseinander. Das ist der Grund, warum auch die Beiträge immer weiter steigen. Im kommenden Jahr stehen die vor einem Minus von 15 Milliarden. Und wenn wir das jetzt nicht ganz schnell ändern, dann wird das in 4 Jahren schon ein Minus von 40 Milliarden pro Jahr. Und das heißt für jeden Einzelnen, dass halt auch die Beiträge steigen würden. Wenn wir nichts ändern, müssen wir alle nächstes Jahr 260 Euro im Jahr mehr zahlen für die gesetzliche Krankenversicherung. Und in 4 Jahren wären das 680 Euro pro Nase pro Jahr, die wir mehr zahlen müssten.
Das ist eine Zahl, die muss man erstmal verdauen. Jetzt hat sich Nina Wagen eine Expertenkommission zur Seite gezogen, um sich auch beraten zu lassen. Die hat sie gebeten, mal durchzurechnen, was brauchen wir, um eine Reform anzuschieben und wie lautet die Diagnose der Expertinnen und Experten?
Das sind 10 renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sollen sich erstmal ein Sofortprogramm ausdenken, wie man aus diesem Teufelskreis wieder rauskommt. Zuerst haben sie Vorschläge gesammelt, 1700 wurden eingereicht und dann haben sie einstimmig diese 66 Sparmaßnahmen festgelegt, die dann vorgeschlagen wurden und über die muss jetzt demnächst diskutiert und entschieden werden.
Und da ist es ja so, also wir haben vorhin gesagt, 15,3 Milliarden fehlen. Die Vorschläge der Expertenkommission, damit könnte man 42,3 Milliarden Euro sparen. Klingt doch erstmal super, oder? Also mehr drin, wo ist der Haken?
Ist natürlich wahnsinnig unpopulär, so etwas durchzusetzen, weil da sind Vorschläge dabei, die richtig wehtun. Und zwar allen wehtun. Uns Patienten wehtun, den Praxen wehtun, den Ärzten wehtun, der Pharmabranche wehtun. Denn wenn man immer sagt, die Kassen sparen, dann heißt es eben ganz oft, wer bezahlt die Leistungen dann? Muss ja teilweise doch stattfinden. Dann macht vielleicht der Patient das Portemonnaie auf.
Wir können ja mal hören, was Nina Wagen dazu sagt.
Die Kommission macht ja einen konkreten Vorschlag, wie wir Einnahmen und Ausgaben wieder in Einklang bringen könnten, nämlich mit der einnahmenorientierten Ausgabenpolitik.
Oh, schon wieder so ein politisches Wort. Einnahmeorientierte Ausgabenpolitik, bitte einmal übersetzen.
Also es mangelt ja nicht an Geld im Gesundheitssystem. Im gesetzlichen Krankenversicherungssystem, da ist der Beitrag an den Lohn gekoppelt. Und je mehr die Leute verdienen, desto mehr Geld kommt automatisch auch zu den Krankenkassen. Im Schnitt in den letzten Jahren waren das 4% mehr im Jahr. Aber wie wir gerade sagten, in den letzten Jahren sind halt die Kosten doppelt so stark gestiegen wie die Einnahmen. Und deshalb will man jetzt wieder zurück zu dieser alten Regelung, dass die Ausgaben eben nicht schneller steigen dürfen als die Einnahmen. Diese Schere, die will man wieder schließen. Das hat natürlich dann aber auch zur Folge, dass man zum Beispiel bei den Ärzten wieder einen Deckel draufsetzen muss und sagt, ihr könnt nicht so viel verlangen, wie ihr gerne hättet. Da gibt es auch bei den Ärzten zum Beispiel enorme Unterschiede. Hausärzte zum Beispiel verdienen relativ wenig verglichen mit Augenärzten oder auch so Fachärzten wie zum Beispiel ein Röntgenzentrum. Wenn da die Maschinen ausgelastet sind, dann ist das eine Gelddruckmaschine und solche Dinge, die muss man da mal deckeln.
Also wir können ja mal sammeln. Was sind denn Vorschläge für weniger Ausgaben?
Also es gibt Wörter in diesem Sammelsurium, die sehr oft vorkommen. Und das sind Wörter wie Streichung, Rücknahme, Absenkung. Da weißt du schon, in welche Richtung es geht.
Aua, aua, aua.
Genau. Und es sind viele, viele kleine Einsparmaßnahmen, die ein paar Millionen bringen, aber auch ein paar größere, die dann gleich ein paar Milliarden bringen. Und ich habe mir überlegt, ich kann das mal anhand vielleicht von einer Familie erzählen, eine Familie, die sehr krank ist leider. Also wir stellen uns vor, der Vater, der braucht immer ein bestimmtes Medikament, das holt er sich aus der Apotheke, bisher muss er 5 Euro zuzahlen, eine Idee ist, er muss dann künftig 7,50 Euro zuzahlen für dieses Medikament, das spart den Kassen Milliarden, wenn wir alle das so als Vorgabe haben. Das Kind soll eine Zahnspange bekommen. Kriegen ja sehr viele Kinder. Die Kommission sagt, heutzutage kriegen das viel zu viele Kinder. Viele brauchen das gar nicht unbedingt. Deutschland macht das auch viel mehr als andere Länder. Da kann man auf jeden Fall sparen. Und deshalb soll nur noch eine Pauschale gezahlt werden. Und die macht es dann für Zahnärzte, also für die Praxen, viel unattraktiver, diese Behandlungen zu empfehlen.
Denn letztlich sind Zahnspangen Schnickschnack. Es sieht hübscher aus.
Aber dann siehst du in Zukunft, wer schiefe Zähne hat, der hatte also weniger Geld und muss jetzt leider dann auch mit schiefen Zähnen weiter rumlaufen.
Aber was ist medizinisch nötig? Und was ist Luxus? Das ist die Frage.
Im Kommissionsbericht sind wirklich konkrete Millimeterzahlen genannt. Ich will jetzt nicht 6 Millimeter Schiefstand und so. Ich will jetzt da nicht näher reingehen.
Okay,
aber
wir sind erst bei 2 Familienmitgliedern.
Eine Folge könnte eben sein, und das finden dann natürlich Zahnarztpraxen nicht so toll, wenn das alles weniger lukrativ ist. Ja? Die Mutter ist vielleicht länger schon krank und die Kommission empfiehlt da eine Reform des Krankengeldes, die auch Milliarden einsparen könnte. Es ist ja im Moment so, wenn man krank ist, zahlt am Anfang der Arbeitgeber weiter den Lohn und danach, nach 6 Wochen bekommt man Krankengeld und das ist ja in der Höhe abhängig vom Lohn, den man bisher bekommen hat. Und die Kosten dafür, ist das Problem, steigen aber seit Jahren überdurchschnittlich an. Ja, weil wir immer mehr verdienen, aber vor allem auch, weil wir alle immer älter werden. Und die Kommission sagt auch, das ist einfach, mit Blick auf die nächsten Jahre wird es noch viel stärker ansteigen. Und Deutschland würde da eine relativ großzügige Absicherung bieten im Vergleich zu anderen Ländern. Und da hört man auch schon, wo die Fahrt hingeht. Also die Empfehlung ist da, man kriegt weniger Krankengeld pro Tag, man kriegt es für eine kürzere Zeit, also für weniger Wochen. Und was ich ganz spannend finde, sie empfehlen auch ein Teilkrankengeld. Also man ist zum Beispiel zu 50% oder 75% arbeitsfähig. Und bisher ist es ja so ganz oder gar nicht. Also man ist arbeitsfähig oder arbeitsunfähig. Und künftig könnte man vielleicht sagen, ich kann den Bus nicht mehr fahren, aber ich kann vielleicht noch den Telefondienst in der Buszentrale machen oder so. So stelle ich mir das vor. Und ich habe da einen ganz spannenden Satz in dem Kommissionsbericht gefunden, der auch ganz viel über das Gesundheitssystem aussagt, nämlich zu diesem Thema. Einen Referentenentwurf, also einen Gesetzesentwurf zur Teilkrankschreibung, gab es bereits 1984. Man ging also schon damals von einer Umsetzbarkeit aus.
Mensch, jetzt sind wir im Jahr 2026. Also da fragt man sich doch, warum kriegen sie es nicht hin? Und die andere Frage, da möchte ich eigentlich vorher drauf eingehen, weil du hast es gerade angesprochen, Uwe. Wer entscheidet denn in Zukunft, was nötig ist und was nicht? Es heißt ja auch zum Beispiel, nicht jede OP ist nötig oder nicht jede Untersuchung. Wer entscheidet das für mich?
Also bis jetzt ist es ja so, dass Krankenhäuser vor allem auch von diesen Fallpauschalen leben. Und wenn da eine Rücken-OP ansteht und die Rücken-OP-Maschine noch nicht ausgelastet ist, dann ist natürlich die Entscheidung naheliegend, okay, wunderbar, bringt uns 20.000 Euro, also machen wir noch eine Rücken-OP mehr. Deshalb ist zum Beispiel ein Vorschlag, dass zum Beispiel bei Knieoperationen jetzt vorgeschrieben werden soll, dass man zwingend eine zweite Meinung einholen soll. Und wenn man dann einen zweiten Arzt fragt und sie sagt, naja, dieses Knie, das könntest du auch mit Physiotherapie und ein bisschen Geduld auch wieder hinkriegen, dann werden sich viele Leute vielleicht gegen diese Operation entscheiden, die sehr teuer ist und die medizinisch gar nicht unbedingt notwendig ist. Und das ist, finde ich, durchaus auch ein sinnvoller Schritt, dass die Leute da mal ans Nachdenken kommen und sagen, brauche ich wirklich noch eine OP mehr oder geht es vielleicht auch ohne? Das ist durchaus sinnvoll.
Okay. Und was ist zum Beispiel mit Homöopathie? Ist ja auch immer gerne ein umstrittenes Thema. Zahlt das die Krankenkasse in Zukunft?
Nix da. Es wird nur noch das bezahlt, was wissenschaftlich nachgewiesen ist. Mhm. Auch das finde ich einen Ansatz, den ich in Ordnung finde. Es gibt natürlich viele Menschen, die sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen mit Homöopathie gemacht. Die dürfen es natürlich weiternehmen. Aber die Krankenkasse erstattet nur noch das, was wissenschaftlich belegt ist. Und Homöopathie ist wissenschaftlich nicht belegt. Viele sagen, es ist reine Einbildung. Wenn es funktioniert, bitteschön, aber muss es leider selber zahlen.
Okay. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Ausgaben gesprochen, was die Experten dafür Vorschläge gemacht haben. Wie sieht's aus mit den Vorschlägen für mehr Einnahmen?
Ja, da geht es dann um so Steuermittel und da sind dann aber eher so pädagogische Maßnahmen gedacht. Also zum Beispiel für Raucherinnen. Rauchst du? Nein, gut, dann können wir dem gleich. Das sind alle Maßnahmen, die einen nicht betreffen, die findet man gut. Also die Schachtel Zigaretten, die soll künftig nicht 7,50 Euro kosten, sondern 11,50 Euro.
Wow.
Das ist schon ein harter Schnitt. Dann soll Alkohol teurer werden, allerdings jetzt nicht Bier und Wein, sondern man will sich mehr auf Spirituosen konzentrieren, weil der in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern deutlich billiger ist. Das heißt also, der Grappe oder der Uso würde teurer
werden. Das würde mich natürlich treffen.
Also da sind wir strikt dagegen. Ja, genau. Oder die dritte Maßnahme ist eine Zuckersteuer, wobei dieser Begriff ist ein bisschen missverständlich, finde ich. Also es geht eben nicht darum, den Zucker im Regal zu besteuern.
Es geht nicht um den kleinen Osterhasen, den wir hier von Kollegen hingelegt bekommen haben.
Hier liegt Schokolade. Also dann würde ich sofort rufen, auf die Barrikaden, wenn die Schokolade teurer würde.
Aber was
ist damit
gemeint?
Nur darum, den Zucker in den süßen Getränken teurer zu machen, also in der Limo und in den Energy Drinks. Also okay, darum geht es. Und das heißt dann letztlich auch nicht, dass die Cola teurer wird, sondern dann können die Hersteller entscheiden, wie sie handeln. Und in Großbritannien zum Beispiel, da gibt es das schon. Und dann tun die einfach weniger Zucker in die Fanta rein. In Großbritannien ist in der Fanta nur halb so viel Zucker wie bei uns und es wird auch gekauft. Also das ist
half zero.
Genau. Also das geht dann eher darum, dass der Zucker in diesen Getränken deutlich weniger wird und das hat dann sehr starke gesundheitliche Folgen in der langfristigen Perspektive,
also
weil Karies, Diabetes und viele Kinder werden wirklich krank, weil sie viel von dieser Limo trinken und wenn die Hersteller sagen, wir kippen einfach weniger davon da rein, dann hat das gesundheitliche Folgen und das entlastet natürlich unser Gesundheitssystem massiv.
Und trotzdem hofft man auf Geld aus diesen Steuern und man muss aber sagen, Steuern wandern ja dann in den Bundeshaushalt, also das ist ja nicht so, dass die Steuern dann direkt den Krankenkassen zufließen, da wäre dann immer noch die Frage, was macht der Gesetzgeber mit diesem Geld und wird es womöglich dann fürs Gesundheitssystem ausgegeben?
Puh, also viel Spaß schon mal an dieser Stelle. Also da möchte ich jetzt schon sehen, wie alle reagieren, wenn die Limo nicht mehr so schmeckt wie früher. Bin ich sehr gespannt.
Ach, der Geschmackssinn, der ist sehr anpassungsfähig. Ja, ich habe als Jugendlicher habe ich irgendwie Milch mit Zucker und Kaffee und man gewöhnt sich da super schnell dran. Also das sagen alle Experten, das ist ein Thema, das sich ganz schnell erledigt.
Okay.
Man kann sich Zucker abgewöhnen.
Wir kommen nochmal darauf zurück, wie bei den 80%. Ne? Wir sprechen uns nochmal, Uwe.
Gerne.
Und ein weiterer Vorschlag ist ja die Mitversicherung des Ehepartners. Wen betrifft das und was soll da geändert werden?
Also im Moment ist es so, wenn du dir ein Paar vorstellst, ein Ehepaar oder auch eine eingetragene Lebenspartnerschaft und wenn dann einer sehr viel oder einfach mehr verdient und der andere verdient deutlich weniger, im Moment ist das im Bereich von 500 bis 600 Euro. Für diese Menschen ist es möglich, sich kostenfrei über den Ehepartner mitzuversichern. Bisher, da ist eben der Vorschlag, das abzuschaffen, weil die Kommission sagt, das ist eine Regelung von gestern. Es gibt inzwischen gute Kinderbetreuung, es gibt viele Möglichkeiten und es ist auch ungerecht. Es wird zum Beispiel nicht mal geguckt bisher, ob der Ehepartner, der da deutlich weniger verdient, weniger arbeitet, also ob da zum Beispiel Kinder da sind, die betreut werden müssen. Und wenn das gestrichen werden würde, dann würde das im Moment heißen, dass derjenige, der sich dann extra versichern muss, ungefähr 200 Euro Krankenversicherung pro Monat bezahlen muss.
Und das ist natürlich für Familien, die jetzt nicht so viel Geld haben, schon auch eine fette Summe. Also jemand, der, was weiß ich, das 30.000 im Jahr verdient und die Ehefrau gar nichts oder nur so ein bisschen nebenher, 200 Euro jeden Monat mehr.
Es ist aber noch nicht ganz klar, ob das wirklich in der Höhe so kommt oder ob man sich dann da noch was in der Höhe überlegt. Wäre aber einer der größten Brocken, die man sozusagen an Einnahmen neu haben könnte. Das würde ungefähr 4 Milliarden bringen, obwohl die Kommission auch sagt, man weiß nicht ganz genau, was da am Ende bei herauskommt, weil man nicht weiß, wie die Menschen darauf reagieren. Vielleicht gehen ja dann Menschen zum Beispiel mehr arbeiten, um dann eben das besser bezahlen zu können. Also.
Und man hat ja auch schon wieder Ausnahmen eingebaut. Also man sagt dann, okay, diejenigen, die Kinder haben, die jünger sind als 6 Jahre, für die gilt es nicht. Ebenso gilt es nicht für Leute, die ihre alte Mutter pflegen müssen. Also das sind schon Ausnahmen. Dadurch reduziert sich gleich die Zahl der Personen, die davon betroffen werden. Und Krankenkassen sagen auch schon, das ist so eine mittelgute Idee, weil sie befürchten einen sehr großen bürokratischen Aufwand, weil die dann in ihrer Verwaltung natürlich gleich programmieren müssen, welches Kind ist 5 Jahre alt, welches Kind ist 6 Jahre alt und ab wann pflege ich eigentlich meine Mutter? Also das ist ein sehr großer Verwaltungsaufwand, das alles nachzuhalten. Deshalb ist das zwar eine Sparmaßnahme, die auf dem ersten Blick viel bringt, aber wenn man die ganzen Ausnahmen gleich wieder einbaut, dann schrumpft diese Summe und es wird super kompliziert.
Es gibt immer jemanden, der was dagegen hat. Kannst du dir schon mal merken?
Den Satz merke ich mir auf jeden Fall. Dann kommen wir doch nochmal zu dem, was die Experten insgesamt sagen. Also das hast du eben schon angedeutet, das mit dem Zucker. Wir leben zu ungesund, wir trinken zu viel, sind übergewichtig. Also was soll da insgesamt passieren? Sind es dann mehr Verbote, mehr Anreize, die geschaffen werden sollen?
Das ist halt so eine Mischung aus allem. Und das ist eben auch die Chance in diesem Paket, dass halt wirklich alle gesellschaftlichen Gruppen, alle Pharmakonzerne mit im Boot sind. Alle müssen Opfer bringen. Und die Frage ist, wird das jetzt halbwegs fair verteilt?
Aber kann man da nicht auch im Umkehrschluss sagen, der Staat greift viel zu stark in unseren Alltag ein?
Das tut der Staat immer. Und das Recht auf Rauchen, das Recht auf Alkohol, habe ich das Recht, mich zu betrinken? Natürlich habe ich das Recht, aber das verursacht enorme Kosten für unser Gesundheitssystem und deshalb hat der Staat auch das Recht zu sagen, da musst du auch einen Beitrag für zahlen und die Steuern für leisten, finde ich schon in Ordnung.
Wie geht es denn jetzt konkret weiter? Wann würden wir erste Veränderungen merken?
Also die Vorschläge, die die Kommission macht, sind schon konkret so gemeint, dass da in den nächsten Monaten Umsetzung passieren soll und wir das dann ab 2027 wirklich merken. Aber was jetzt erstmal davor geschaltet ist in den nächsten Wochen, nämlich ist die große Schlacht, was davon kommt jetzt denn wirklich? Und da ist es eigentlich schon so, dass sich jetzt alle möglichen Gruppen, wie man es erwartet, alle möglichen Lobbygruppen positionieren. Also zum Beispiel die Pharmaindustrie, die ist auch dabei bei diesen Kürzungsvorschlägen, die soll bestimmte Abschläge hinnehmen, also für bestimmte Medikamente weniger Geld bekommen. Die pochen darauf, die sagen, wir sind ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Wenn ihr uns hier weniger Geld gebt, dann können wir nicht diese Arbeitsplätze in Deutschland erhalten. Die Ärzte gehen natürlich auf die Barrikaden, wenn sie hören, Honorarkürzungen, weniger Vergütungen. Die sagen, Zuckersteuer finden wir ganz gut zum Beispiel, aber die anderen Sachen, die da bei euch geplant sind, die finden wir nicht gut. Und da ist jetzt einfach die Frage, wer gewinnt dieses Ringen? Und vielleicht ist es ja das Klügste, aus jedem Bereich etwas zu nehmen. Also die Patienten müssen mit ein paar Einsparungen leben, die Ärzte müssen es tun, die Kliniken müssen es tun, die Pharmaindustrie muss es tun. Und so haben dann alle das Gefühl, jeder gibt was und nicht einer wird über Gebühr belastet.
Und das ist die große Chance im Augenblick. Also ich bin da eigentlich ein optimistischer Mensch. Wir haben schon die Chancen, dass es zu einer echten Reform kommt. Denn inzwischen haben alle kapiert, so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Dann finde ich ganz geschickt, die Ministerin kann sich jetzt hinter den Vorschlägen der Experten verstecken. Die kann sagen, ich weiß ja gar nicht, aber ich muss es jetzt umsetzen. Das heißt, hätte sie die 66 Vorschläge gemacht, hätten wir jetzt 66 Protestdemos am Reichstag. Und die Lobbygruppen können nicht mehr sagen, okay, Kürzungen sind super, aber bitte erstmal bei den anderen und nicht bei uns. Also jeder muss jetzt tatsächlich was mit reinlegen. Und das ist die Chance, das ist das Momentum. Jetzt kann sich tatsächlich was bewegen.
Und habt ihr das Gefühl, dass sich jetzt wirklich was bewegen kann, beziehungsweise dass sich was ändert? Ich meine, ich erinnere an unsere 5 Minister aus 4 Parteien, die über Jahrzehnte was versprochen haben, aber es ist nichts passiert. Wie ist eure Einschätzung jetzt?
Also die Bundesregierung hat ja schon zum letzten Jahreswechsel versprochen, dass die Krankenkassenbeiträge nicht steigen und sie sind dann gestiegen. Und ich glaube, es wäre wirklich sehr schwer vermittelbar für die nächsten Jahre, das jedes Mal immer wieder zum Jahresende verkünden zu müssen. Also da liegt auf jeden Fall eine Chance drin. Ich würde dir ein bisschen widersprechen, Uwe, dass bei allen in der Gesellschaft schon angekommen ist, was passieren muss, wenn ich mir da so Umfragen angucke. Wir machen ja immer den ARD-Deutschland-Trend, also eine Umfrage unter ganz vielen Menschen. Und da wurden auch konkrete Reformmaßnahmen mal abgefragt in der letzten Studie. Und da kam raus massiver Widerstand bei Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung für Ehepartner, mehr Zuzahlung für Medikamente. Also da sind jeweils große Mehrheiten dagegen. Und da frage ich mich dann schon manchmal, ob das so angekommen ist.
Ich glaube auch nicht, dass die kostenlose Mitversicherung durchkommt, weil das ist natürlich tatsächlich auch ein Problem. Aber es muss halt jetzt von diesen vielen Vorschlägen müssen ja auch nicht alle kommen. Es gibt einen gewissen Spielraum. Das werden die spannenden nächsten Wochen. Wenn das gelingen sollte, dass ein halbwegs gerechtes Paket geschnürt wird, mit dem wir alle gleich unzufrieden sind, dann wäre das eine politische Meisterleistung. Das muss man schon sagen, wenn das klappt. Und das wäre ein ganz wichtiger Aufschlag für das Reformjahr, in dem wir gerade sind. Denn danach geht es ja erst weiter in dem Spiel. Die Rentenreform, die Steuerreform und so weiter und so fort. Also wenn wir hier jetzt ein Paket packen, das wir tatsächlich verabschieden können, dann ist das ein wichtiger Schritt für das Reformjahr 2026.
Würde ich jetzt nicht im ARD-Hauptstadtstudio sitzen, würde ich die Empfehlung rausgeben, raucht noch schnell weiter, esst so viel Süßigkeiten, wie es geht, trinkt euch noch mal schön ein und bis die Reform kommt, mache ich aber nicht. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal optimistisch aus dieser Sendung.
Ja.
Sollten wir, ne? Insofern sage ich vielen, vielen Dank, Tina Handel, Uwe Bernd, für eure Einschätzung und fürs Dekodieren. Es waren viele Zahlen, aber es war auch mal ganz gut, diese ganzen Beispiele zu hören, damit man mal sieht, Politik machen ist nicht so einfach.
Danke dir, Linda.
Sehr gerne.
Dankeschön. Ja, und vielen Dank euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr jetzt noch gerne weiterhören möchtet, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Sollte euch denn die Welt der Geheimdienste faszinieren? Dann nämlich ist Dark Matters euer Podcast. Er gibt tiefe Einblicke in Operationen und Fälle, die uns normalerweise verborgen sind. Echte Geschichten, erzählt von Eva-Maria Lemke und mit dem Hintergrundwissen der ARD-Geheimdienstexperten. Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, findet ihr in ARD Sounds. Ich bin Linda Zervakis, macht's gut, bleibt gesund und bis nächste Woche.